Predigtext für heute Morgen ist Römer 12, ab Vers 9 bis 16 und ich lese aber ab Vers 1 bis einschließlich 9 schon mal so als Einstimmung. Römer 12, ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln, aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der Lehrt in der Lehre. Es sei der ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten.
Ja, ich habe das ein Thema, und zwar diesen Text aus Römer 12, wollte ich jetzt noch mal ein bisschen weiterlesen. Und ich habe das so überschrieben, beziehungsfähige Christen sein oder werden. Beziehungsfähige Christen sein oder werden. Und bei mir ist das überschrieben, der Gläubige im Verhältnis zu denen, die in Gottes Familie sind. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung, einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Soweit. Ja, und das ist ja schon mal einiges, was da drin steht, ne? Wenn man über diese Worte nachdenkt. Ich habe mir gedacht, mit wie viel Liebe und Sorgfalt richten wir zum Beispiel unsere Wohnung ein. Mit Fantasie und Geschmack gestalten wir unser Zuhause schön und gemütlich. Bei einigen von euch war ich ja schon mal, da sage ich, ihr habt es ja richtig schön und gemütlich. Das ist schon toll. Die Vorhänge, die Teppiche, die Möbel, die Tapeten, die Lampen und Bilder, alles soll irgendwie aufeinander abgestimmt sein. Und wir lassen es uns auch ein bisschen was kosten, wenn es um die Harmonie in unseren Räumen geht. Aber denken wir auch an die Harmonie in unseren Beziehungen? Streben wir die Übereinstimmung untereinander an? Verständnis und Geduld? Achtung und Wertschätzung machen ja die Wärme und Geborgenheit einer Beziehung aus. Das, was wir so haben, oder jeder hat da, glaube ich, so seinen eigenen Tick, das pflegen wir auch. Also es gibt da manche Leute, die polieren ihr Auto, Es muss immer schön glänzen. Bei dem Wetter ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ich war jetzt mal in der Waschanlage und 2 Tage später sieht es aus, als wärst du nie in der Waschanlage gewesen. Ich weiß, mein Sohn, unser Ältester, der hatte mal einen Kratzer in einem neuen Auto. Und dieser Kratzer hat ihn beschäftigt. Und irgendwann hat er den auch irgendwie weggekriegt. Aber das war ihm wichtig. Aber wie ist das mit den Kratzern und Verletzungen, wenn es um unsere Beziehungen geht, in unseren Herzen, in unseren Seelen? Wie gehen wir damit um? Wollen wir sie wegkriegen oder lassen wir sie? Gewöhnen wir uns dran? Bleiben sie unbehandelt? Unser Bibeltext macht uns eigentlich deutlich, dass bei Gott Menschen vor Sachen und Herzen vor materiellen Dingen gehen. Und in der Wirklichkeit zeigt sich das oft bei uns, dass Menschen, wie soll man sagen, erst kommen die Sachen und dann kommen die Menschen. Erst kommt das, was mir wichtig ist, und dann kommen die Menschen. Wir schaffen es einfach nicht, in vieler Hinsicht die einfachen Dinge des Glaubens zu leben. Und das ist ja auch jeden Tag eine neue Herausforderung. Wir stehen da ständig in der Zerreißprobe. Ich kann mir auch vorstellen, dass deshalb der Apostel Paulus auch diese Dinge so anspricht, weil es eben nicht so ohne weiteres funktioniert und weil wir da immer wieder angefochten sind auf diesen Gebieten. Wenn man in diese Welt hineinschaut, da leben unvollkommene Menschen. Und wir Christen sind, wie man so sagt, dem Fleisch nach auch unvollkommen. Also man sagt, zu allem fähig eigentlich. Dem Fleisch nach sind wir zu allem fähig, wenn die gewissen Umstände, Situationen so sind. Und auch in den Beziehungen tun wir es oft sehr, sehr schwer. Und was für Beziehungen, ja, was hier für Beziehungen wichtig ist und wie sie gelingen können, zeigt uns Paulus in diesen Versen. Und ich möchte jetzt nicht auf alle Punkte eingehen, das ist ein bisschen viel. Auf einige Ansätze, die Paulus bringt, möchte ich eingehen. Und das erste wäre, die Liebe soll unser Ziel sein. Die Liebe soll unser Ziel sein. Und dazu Paulus aus Römer 5, Vers 5, wo er sagt, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und das ist eigentlich eine wichtige Grundlage. Wer an Jesus glaubt, wird mit der Liebe Gottes ausgestattet. Gott füllt mit dieser Liebe, ja, er füllt unsere Herzen mit dieser Liebe. Und diese Liebe gehört zu uns, damit sich der Glaube auch richtig entfalten kann. Gott hat uns also seinen Geist gegeben als Anzahlung für das ewige Leben. Und mit dieser Hoffnung leben wir, die wir an Jesus Christus glauben. Wir glauben an das ewige Leben. Wir glauben, dass wenn wir eines Tages sterben, dass wir beim Herrn sein werden. Und durch den göttlichen Geist ist die Liebe Gottes ausgegossen. Es wird dieses wunderbare Wort hier benutzt, ausgegossen in unser Herz. Das hat mich so erinnert am Psalm 23, wo es auch darum geht, dass er uns überfließend gibt, erfüllt uns überfließend, der Herr. Die Liebe Gottes wirkt sich in zweifacher Weise in uns aus, in zweifacher Weise. Einmal ist es die Liebe, mit der Gott uns liebt. Da können wir erstmal gar nichts gegen machen. Gott liebt uns. Ja, als Gott gedacht hat, den Menschen zu machen, zu schaffen, hat Gott diesen Menschen geliebt. Jeden von uns. Und das Johannesevangelium sagt, Gott hat diese Welt geliebt, unabhängig davon, wie die Welt erstmal auf ihn reagiert. Hat Gott diese Welt geliebt und liebt Gott diese Welt, die Menschen in dieser Welt. Und deshalb hat er seinen eingeborenen Sohn gegeben. Und dann ist es die Liebe zu Gott hin, die unser Tun und Handeln leitet. Also einmal, dass die Liebe Gottes, die unabhängig ist von allem, wie sich der Mensch verhält. Und dann die Liebe, die wir Gott jetzt entgegenbringen, dadurch, dass wir an ihn glauben, dadurch, dass wir seinen Sohn in unserem Leben aufgenommen haben. Und diese Liebe soll unser Tun und Handeln bestimmen, diese Liebe. Sie soll uns leiten in unserem Tun und Handeln. Das ist eine große Herausforderung. Paulus sagt mal, also alles Mögliche gesagt, ich will euch noch einen köstlicheren Weg zeigen. Und dann kommt er auf die Liebe, 1. Korinther 13. Diese Liebe, die göttliche Liebe, die soll unser Leben bestimmen. So werden wir in das Leben als Christ gestellt. Und nun wird uns hier gesagt, in Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Oder die Liebe sei ohne Falsch, hasset das Arge, hanget dem Guten an, sagt Luther. Im Griechischen gibt es ja verschiedene Worte für die Liebe. Paulus spricht hier, wenn er von der Liebe spricht, von der Agape, von der Liebe Gottes. Und diese Agape ist eine Frucht von Gott, eine Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Und dann kommen die anderen Dinge, die aufgezählt werden. Und aus allen anderen Früchten, ne, die Liebe ist eigentlich das Wichtigste. Die steht an erster Stelle. Und das sind, möchte ich mal sagen, die Früchte, die wir bringen, das sind auch unsere Verhaltensweisen, wie wir uns verhalten. Deshalb ist die Liebe so wichtig. Die Liebe soll unser Tun bestimmen. Und man muss sich ja auch ganz klar eingestehen, wenn es eine Frucht ist, die Liebe, dann kann man die Frucht ja nicht, die Liebe nicht machen. Ich kann jetzt sagen, ich mache jetzt die Liebe. Ich kann was Werkliches machen, wenn ich irgendein Werk mache, irgendwas tue, irgendwas gestalte. Das kann ich selber machen. Aber eine Frucht ist etwas, was wächst. Und das kann uns auch ganz schön wieder auf den Boden der Wirklichkeit holen. Wir können nicht wachsen lassen, aber wir können uns bereitstellen, dass es in uns wächst. Paulus zeigt also hier, wie wir uns als Kinder Gottes verhalten sollen. Nicht das, was wir tun, ist in erster Linie wichtig, sondern was uns dazu bewegt. Also es ist nicht in erster Linie wichtig, sprech mal von mir, dass ich jetzt tausende Kalender verteile oder verteilen lasse, sondern was bewegt mich dazu? Warum mache ich das überhaupt? Warum gehe ich überhaupt zu den Menschen hin? Und unsere Motivation wird angesprochen. Was treibt uns an? Die Liebe Gottes? Paulus gibt ja hier viele Einzelermahnungen, aber was wären die ohne die Liebe? Sie wären hart, sie wären gesetzlich. Ohne die Liebe. Sie wären fordernd ohne die Liebe. Sie wären Eigenwerk und nicht Frucht des Geistes ohne die Liebe. Selbstgemacht. Sie würden das Wirken Gottes in unserem Leben unterdrücken ohne die Liebe. Deshalb ist das ja so wichtig, glaube ich, was hier steht. Und schauen wir uns die Liebe Gottes an. Sie will das Leben des Christen in der Gemeinde und untereinander ordnen. Die Liebe Gottes. Sie macht geistliche Beziehungen überhaupt erst möglich. Die Liebe. Die Liebe Gottes. Und das hatte Jesus ja auch seinen Jüngern frühzeitig angekündigt, wenn er ihnen einmal sagte, in Johannes 13, Vers 34 bis 35, hat Jesus das mal gesagt, und das möchte ich mal kurz vorlesen. Johannes 13, Vers 34 bis 35, da sagt er nämlich, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, spricht Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch. Und Jesus hat dieses neue Gebot vorbildhaft, kann man sagen, vorgelebt. Wie ich euch geliebt habe, so steht es hier. Wie sich die Liebe Gottes auswirkt, zeigt Jesus uns, hat Jesus damals seinen Jüngern gezeigt, die haben das ja alles so mitgekriegt, haben gesagt, Mensch, das will ich auch haben, kann ich mir vorstellen. Manchmal mit Unverstand an die Sache rangegangen, aber er hat sie da mitgenommen und er will auch uns mitnehmen. Wenn man an seine Verkündigung denkt, die war von der Liebe Gottes durchdrungen, denken wir an diese Frau am Jakobsbrunnen, mit welcher Liebe hat er sie versucht, für Gott, für das Reich Gottes, für sich zu gewinnen. Oder seine Vergebung war ohne Liebe nicht denkbar, seine Vergebung. Die Ehebrecherin, ja, wie gehen die Menschen damit um? So gehen wir auch manchmal um. Die haben sich die Frau angeguckt und die muss gesteinigt werden, die hat Strafe verdient und so weiter. Und Jesus schaut die an, die das sagen und sagt ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Keiner ist ohne Sünde. Wir sind nicht die Richter. Wir können nicht die Menschen richten. Das macht Jesus hier deutlich. Aber er hat dieser Frau gesagt, hat dich niemand verurteilt? Nein. Und dann sagt er, dann verurteile ich dich auch nicht, aber sündige nicht mehr. Mach das nicht mehr. Ne? Seine Wunder und Heilungen zeigen, wie sehr er die Menschen liebte. Seine Barmherzigkeit wird deutlich. In seinen Gleichnissen hat er das deutlich gemacht, wie wichtig das ist. Oder sein Tod war von dieser Liebe durchdrungen. Bis am Kreuz hat er die Menschen geliebt. Er hat sogar ein gewisses Verständnis gezeigt. Ne? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die haben anscheinend nicht gewusst, was sie da wirklich tun. Und er hat sie bis zum Schluss geliebt, die Menschen. Die Liebe Gottes, macht dieser Text nun deutlich, ist in unsere Herzen ausgegossen. Diese Liebe ist da. Und nicht nur tröpfchenweise, sondern ausgegossen heißt, da ist unser Herz eigentlich, kann da richtig voll sein mit dieser Liebe, überfließend eingeschenkt. Und das macht uns eigentlich zu beziehungsfähigen Christen, wenn wir uns von dieser Liebe wirklich bestimmen lassen, wenn ich mich davon bestimmen lasse. Nun gibt Paulus ja hier eine knappe Ermahnung zu solcher Liebe. Einmal sagte er, die Liebe sei ohne falsch. Die Liebe sei ohne falsch. Gemeint ist, sie soll ungeheuchelt sein. Man soll nicht vorgeben oder vortäuschen, zu lieben, wörtlich nicht Schauspielerei. Was ein Schauspieler ist, das wissen wir, ne? Im Alltag sind die ganz andere Menschen, aber die spielen irgendeinen Cowboy oder was weiß ich. Ne? Und so laufen die im Alltag natürlich nicht rum, ne? Mit Colt und Pferd und Wagen und was weiß ich. Ne? Sehen ein bisschen komisch aus, aber das kann man davon sehen, das ist eine Schauspielerei. Also wir sollen das nicht vorspielen, sondern wir sollen eigentlich tief echt sein. In unserer Tiefe unseres Herzens sollen wir echt sein. Und Paulus spricht hier nicht von einer Liebe, die alles duldet, das ist auch sehr wichtig. Manchmal wird das falsch verstanden, die übersieht, die nichts Mahnendes an sich hat. Im Gegenteil, weil es eben die Liebe Gottes ist, spricht sie die wunden Punkte unseres Lebens an. Es nicht zu tun, glaube ich, ist leblos, wenn ich einem anderen nicht auf irgendwas hinweise, wo er das vielleicht, wie soll man sagen, wo er das vielleicht selber nicht sieht. Ne? Wenn jemand auf dich zukommt und sagt dir mal, hör mal, das ist nicht in Ordnung, dann soll er das in der Liebe tun, ne? Aber dann ist es nicht ein Angriff auf deine Persönlichkeit oder so, sondern eigentlich nur eine Hilfestellung, ne? So würde ich das jetzt verstehen. Also mir hat man auch schon mal manchmal was gesagt und dann darf man das auch nicht so, interessiert mich nicht, was du sagst und so, sondern denk mal drüber nach, ne? Vielleicht ist es ja wirklich so. Also die wunden Punkte ansprechen, und zwar die Liebe spricht auch die Sünde an. Jesus hat die Sünde angesprochen bei den Menschen. Er hat nicht gesagt, hier, jetzt müssen wir mal gucken und so und dies und jenes, sondern er hat ganz klar zu dieser Frau gesagt, er sündige nicht mehr. Oder er hat bei den Pharisäern die Heuchelei angesprochen. Also er hat das ganz klar angesprochen. Da hat sich der Unbeliebt mitgemacht. Aber er hat gesagt, es geht nicht anders. Wenn wir es nicht ansprechen, dann kann die Wahrheit nicht, er ist ja der Weg, die Wahrheit und das Leben, da kann die Wahrheit nicht ans Licht kommen. Oder die Verlorenheit der Menschen hat Jesus angesprochen. Jesus hat so viel über Himmel und Hölle gesprochen wie kein anderer, um deutlich zu machen, Mensch, das ist dein Zustand und da sollst du eigentlich hin und nicht da. Die Lieblosigkeit, den Geiz, wenn einer irdisch gesinnt war oder neidisch, also die ganzen Punkte, alles was damit, hat Jesus angesprochen, um deutlich zu machen, um nicht um die Menschen zu kränken oder sie fertig zu machen, sondern um sie auf den richtigen Weg zu bringen. Und deshalb ist es nicht leblos, wenn wir das tun. Aber es soll in der Liebe geschehen. Nicht um andere Menschen fertig zu machen. Das kann man ja auch ganz leicht, so wie zum Beispiel die Frau zu Jesus brachten, die Sünderin, ne? Und eigentlich den Gedanken des Verurteilens hatten. Aber hier werden uns zwei Gegensätze aufgezeigt. Einmal steht hier, hasset das Böse oder verabscheut das Böse. Luther sagt, hasse das Böse. Gemeint ist so verabscheuen. Und wenn wir etwas verabscheuen, ich weiß, esst ihr irgendetwas überhaupt nicht? Also meine Frau, wenn ich da so richtig schönes, fettes Fleisch dahinlegen würde, gut gebraten und so, würde sie sich ekeln, ne? Das isst die nicht. Das verabscheut die, ne? Das ist nicht ihr Ding. Ein schöner Salatteller, ne? Den nimmt sie sofort. Aber ich will einfach mal deutlich machen, wenn wir etwas verabscheuen, dann ist das ekelhaft, ne? Dann wollen wir das auch nicht. Dann wollen wir das auch nicht tun. Und so ist es auch mit dem Bösen. Hasset das Böse oder verabscheut es. Echte Liebe nennt Sünde beim Namen. Und das Böse wird uns nicht gefallen. Und die Sünde wird uns innerlich wehtun. Und sie wird uns nicht als normal in unserem Leben vorkommen. Sondern wir werden sagen, das verabscheue ich eigentlich. Paulus hat das mal so ausgedrückt, hat gesagt, das Gute, was ich tun will, tue ich nicht. Und das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich. Ich elender Mensch. Wer wird mich davon befreien? Der hat das verabscheut. Ne? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir von der Liebe Gottes bestimmt sind, damit man das in einem richtigen Verhältnis auch sehen kann. Also, hasset das Böse und dann kommt, haltet fest am Guten. Sei entschlossen, dich für das Gute zu entscheiden und setze dich für das Gute ein. Das ist eine gute Herausforderung für uns, für unser Leben. In diesem Zusammenhang ist mit das Böse gemeint alle Einstellungen und Taten, die Lieblosigkeit, der Bosheit und des Hasses, alle, die das, was das unterstützt, das ist eigentlich mit das Böse gemeint. Und das Gute bedeutet jede Auswirkung übernatürlicher Liebe. Tut Gutes denen, die euch hassen. Fällt euch das leicht? Also mir nicht. Wenn mich einer hasst, wenn mir einer zu dicht auffährt, auf der Autobahn oder was weiß ich, wenn mir einer zu... Das fällt mir nicht leicht. Und immer gleich Halleluja zu rufen und was weiß ich, das so positiv... Sondern es fällt erstmal schwer. Aber das Gute bedeutet jede Auswirkung übernatürlicher Liebe. Das heißt, nicht aus meiner Liebe heraus, sondern aus seiner Liebe heraus werde ich es tun können, denke ich wenigstens, werde ich es wenigstens probieren. Vielleicht gelingt es mir beim ersten Mal nicht, vielleicht beim zweiten Mal. Oder segnet ihr euch verfluchen. Also das, ich hab schon Beispiele gelesen von Christen, die andere gesegnet haben, die sie misshandelt haben und die für sie gebetet haben und so weiter. Und das ist nicht ihre eigene Kraft, ihre eigene Liebe. Oder geht auf die Ungläubigen zu, möchte ich mal auch sagen. Manchmal fällt uns das auch so schwer, auf die ungläubigen Menschen zuzugehen. Wir sind ja jetzt zur Zeit, also zu dritt in Luxemburg unterwegs, zwei Bibelschüler und ich, wo wir von Haus zu Haus gehen und den Leuten einen christlichen Gute Saat, Abreißkalender schenken, völlig umsonst, das müssen wir immer wiederholen, weil die Leute oft Angst haben, dass es was kostet. Machen auch gute Erfahrungen, muss man sagen. Und ich hatte an einer Tür draußen, also nicht an der Tür, sondern draußen war der Mann, ein älterer. Und als ich damit christlich anfing, dann fing er gleich an zu schimpfen auf die Kirche und dieses, jenes, was die alles verkehrt gemacht. Also hatte viel aufzuzählen. Und da habe ich gesagt, wie kommst du da raus? Wie kannst du denen irgendwie auch was Positives noch sagen? Und dann habe ich irgendwann die Kurve gekriegt und habe ich gesagt, wissen Sie, ich... sicherlich hat die Kirche manches verkehrt gemacht, ne? Aber ich möchte Ihnen nicht das predigen, was verkehrt gemacht wurde, sondern den Christus bringen, der in der Bibel steht und das, was Jesus gelehrt hat. Und darüber bin ich dann mit ihm ins Gespräch gekommen. Und das war gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall, er sagt, ich bin Atheist. Und dann habe ich ihm diesen Kalender geschenkt, christlichen Abreißkalender, den hat er genommen und habe ihm nachher zum Schluss Gottes Segen gewünscht für das neue Jahr. Da sagte er zu mir, ich wünsche Ihnen nicht Gottes Segen, aber ich wünsche Ihnen alles Gute zum neuen Jahr. Und ich habe gesagt, und ich wünsche Ihnen aber Gottes Segen. Und dann habe ich ihn so mit dem Kalender und mit allem, was gesagt wurde, allein gelassen. Und dann kann Gott wirken, ich kann es ja nicht weitermachen, ich bin ja jetzt weg. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch uns von der Liebe Gottes leiten lassen, auch wenn es manchmal sehr schwierig ist, auch mit Menschen, mit denen wir so zu tun haben. Manchmal sind die vielleicht viel offener, als wir denken. Ne? Manchmal haben wir so eine Mauer und denken, der will überhaupt nichts davon wissen. Unabhängig davon können wir auch für sie beten. Ein zweiter Gedanke, herzliche Verbundenheit und gegenseitige Achtung. Dann steht hier drin, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Fällt es uns leicht, herzlich zu sein? Manchmal sagt man ja so, ich wünsche dir von Herzen, ne? Alles Gute und Gottes Segen zum Geburtstag als Beispiel. Ich wünsche dir von Herzen. Man sagt das oft so leicht, aber ist es herzlich? Fällt es uns leicht? Nehmen wir uns vor, oft es so zu tun von Herzen und das Herz ist gar nicht dabei. Paulus zeigt auf, was uns Christen in der Welt stark macht. Es ist die Liebe Gottes, die uns auch mit dem Herzen dabei sein lässt. Mit dem Herzen, auch wenn es äußerlich manchmal total widersprüchlich ist. Ne? Du kannst das erleben in deinem Alltag. Die Liebe Gottes lässt uns innerlich herzlich sein. Wir können uns ins Auto setzen, es starten, Gang rein, losfahren. Aber es fährt eben nicht aus eigener Kraft. Also mein Auto schafft das nicht. Irgendwann muss ich wieder tanken und sonst geht das nicht. Es braucht Sprit, es braucht einen Motor. Und das ist das, was Jesus mal deutlich gemacht hat. Er hat mal gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir brauchen seine Kraft, wir brauchen ihn in unserem Leben. Wir sind auf Gottes Kraft angewiesen. Ja, und die christliche Liebe bewährt sich zunächst in der Bruderliebe. In der Philadelphia gemeint ist eine herzliche Geschwisterliebe, wie wir miteinander umgehen. Darin bewährt sich die christliche Liebe, Verbundenheit und gegenseitige Achtung. Ein dritter Gedanke, dient dem Herrn aus eigener geistlichen Leidenschaft, dient dem Herrn aus einer geistlichen Leidenschaft. Und da beginnt der Paulus hier etwas träge, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem anderen dienend. Luther sagt, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dienet dem Herrn. Der Landwirt, ein Landwirt, braucht kein Unkraut auf seinem Acker zu säen, um die Ernte zu verderben. Der Acker bringt das Unkraut von selbst hervor. Das ist ganz komisch, ne? Verstehe ich bis heute nicht. Ich habe so viel Unkraut im Leben entfernt und es kommt einfach wieder. Der Bauer braucht nur untätig zu sein. Und das geht mit der Wirtschaft, mit seiner Ernte und was weiß ich, bergab, wenn er nicht das Gute sät und wenn er nicht das Unkraut entfernt. Und deshalb muss auch niemand etwas Besonderes anstellen, um sein geistliches Leben zu ruinieren. Man muss nur nichts tun oder, wie man so sagt, sich einfach treiben lassen, ne? Wenn du so mit dem Boot auf dem Wasser bist, ne? Und wenn du die Paddel reinnimmst oder schmeißt du einfach weg. Ne? Und dann wirst du irgendwo hingetrieben, du weißt aber nicht, wo du hinkommst. Ne? Vielleicht kommst du ja nie mehr zurück, kann ja auch sein. Das ist so die Wirklichkeit dann. Und deshalb ist das auch im geistlichen Leben so, man muss nur nichts tun und sich treiben lassen, einfach träge sein. Die Bibel nicht mehr lesen, die Bibel nicht mehr ernst nehmen, das Wort nicht mehr ins Leben umsetzen, das Beten aufgeben, nicht mehr in die Gemeinde gehen, nicht mehr die Gemeinschaft pflegen. Also da könnte man viele Sachen jetzt aufzählen, die so zu diesem Trägen gehören. Ist ja schon ein Wunder, dass wir morgens rauskommen und sagen, wir gehen in den Gottesdienst. Ne? Viele, viele Menschen machen das einfach nicht. Das ist, sie machen was anderes oder sie schlafen weiter oder was weiß ich. Ne? Und wenn man dem wild wachsenden Unkraut im Herzen untätig zusieht, wenn man sich nicht auf Jesus hört, verliert man ganz von selbst die persönliche Beziehung zum Leben mit Gott. Darum sagt Paulus das hier so leidenschaftlich. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dienet dem Herrn. Es gibt so Beispiele in der Bibel, was Trägheit bringt. Der König David hat seine Soldaten in den Krieg geschickt. Und er ist zu Hause geblieben und das machte ihn träge, würde ich mal sagen. Das machte ihn schwach für eine andere Frau, die da auf dem Dach badete und offen für die Sünde. Diese Trägheit in dem Augenblick. Und hoch, tief geistlicher Mensch kam in so eine Situation, wo er ganz, ganz tief gefallen ist, ne? Weil er nicht aufgepasst hat, weil er meinte, ich kann das vielleicht, ne? Ich bin stark genug. Trägheit ist eine Tür für den Teufel. Und wenn Christen die geistlichen Gesetze missachten, dann werden sie träge. Deshalb ermahnt uns ja auch die Bibel dazu, das Böse zu meiden und die Gefahr nicht zu verharmlosen. Und dass wir entschieden im Glauben leben, dass wir uns immer wieder in diese Entschiedenheit bringen. Früher, als ich Christ wurde, dann haben wir mal das Lied gesungen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Ne? Ich möchte in dieser Entschiedenheit leben. Ein vierter Gedanke, sei, was du bist. Vers 12, in der Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an. Wir haben ja, das Lutherjahr wurde ja ausgerufen, die Reformation. Und der Martin Luther hat 1517, Dr. Martinus Luther, 95 Thesen gegen den damaligen Ablasshandel an die Schlosskirche zu Wittenberg genagelt. Er ließ das machen. Er konnte damals nicht mit hinnehmen, dass vor die Erlösung, so wurde es formuliert, noch etwas geschaltet wird. Ne? Also Jesus ist der Weg, ne? Und davor wurde zum Beispiel Jesus Christus und Maria oder Jesus Christus und die Heiligen oder Jesus Christus und die Kirche. Und es ist ja wirklich so, wenn man das überlegt, auch heute, wer was vor Christus schaltet, der bringt vor dem Herrn zum Ausdruck und sagt, also die Erlösung, toll, das nehme ich an, aber es reicht nicht, ne, wenn ich etwas davor schalte. Es reicht nicht und deshalb mache ich mir vielleicht ein gutes Gewissen dadurch, dass ich gute Werke tue und denke, das würde noch dazugehören, damit ich überhaupt erlöst bin. Dabei macht die Bibel ja deutlich, dass die Erlösung allein durch Christus geschehen ist. Das Blut Jesu Christi macht uns rein. Es steht in der Bibel nicht von 95% aller Sünden und für die restlichen 5% muss ich selber gerade stehen, sondern von aller Sünde. Also Jesus hat uns ganz gerettet und nicht nur einen Teil von uns. Und Luther hatte diesen theologischen Ansatz, diese fünf Soli, gemeint war damit das lateinische Sola, was so viel bedeutet wie allein oder nur übersetzt werden konnte. Also dann sagte er zum Beispiel Sola Scriptura, allein die Schrift, allein die Schrift. Sola Fide, allein der Glaube. Sola Gratia, allein die Gnade reicht aus. Und Solus Christus, allein Christus reicht aus, hat Luther gesagt. Und dieses Solo, Soli Deo Gloria, Gott allein gehört die Ehre, hatte man eigentlich auch Luther zugeschrieben, aber man weiß eigentlich, dass es durch Johann Sebastian Bach ihm zugeordnet wird, dass wir mit unserem Leben allein wirklich Gott die Ehre geben sollen, mit unserem Leben. Und ich finde diese Punkte wichtig, dass man immer mal drüber nachdenkt, ne? Ist das so in meinem Leben auch? Ne? Möchte ich wirklich mit meinem Leben allein die Ehre geben? Möchte ich Christus allein? Baue ich allein auf die Gnade, auf den Glauben? Und wenn man das überlegt, diese Überzeugung vertrat Luther gegen die damalige römische Kirche. Und das brachte ihm viel Anfeindung. Ne? Man wollte ihn sogar umbringen. Und ich denke, wenn du immer wieder Anfeindungen erlebst, weil du gerade deinen Weg gehst mit Christus, dann ist es nicht immer so einfach, dass man manchmal auch, ich will mal sagen, mürbe gemacht werden könnte, dass man in Anfechtung gerät, dass der Teufel einem was weiß ich für Dinge in den Kopf setzt und man daran zweifelt. Und hier steht, seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Trübsal, haltet an einem Gebet. Und das stehst du in so einer ähnlichen Situation. Ich habe gelesen von Martin Luther, er war eines Tages, war es in seinem Studierzimmer still. Tiefe Schwermut und bange Verzweiflung bringen Luther zum Verstummen. Er spricht nicht mehr, er arbeitet nicht mehr, er betet nicht mehr. Stumpf und dumpf brütet Luther unter dem dunklen Schatten der Traurigkeit dahin. Weißt du, sind wir schon mal in so einer Situation gewesen, wo wir in ein absolutes Selbstmitleid, was weiß ich, hineingerutscht sind und wir wissen gar nicht mehr, wie es weitergeht. Aber dann fand ich so interessant, was ich dann gelesen habe, da kommt seine Frau Käthe, die macht sich ernste Sorgen. Sie fragt sich, wie sie ihrem Mann helfen kann und sie zieht sich schwarze Kleider an und klopft an seine Tür und geht dann rein und Luther erschrickt und fragt, wer ist denn gestorben? Und dann sagt seine Frau zu ihm, Gott ist tot. Und dann erschrickt er nochmal. Sie sagt ihm nämlich, wenn du nicht mehr betest und nicht mehr arbeitest und nicht mehr fröhlich bist und nicht mehr singst, dann ist Gott tot. Und dann hast du Gott aufgegeben, so ungefähr. Und dann hat er keine Macht mehr in deinem Leben. Und was passierte? Luther brauchte das anscheinend wie ein Blitz, zog es durch ihn hindurch. Er hatte ja schon mal so ein Blitzerlebnis. Wie ein Blitz zog es durch sein Leben. Und er hat festgestellt, weit hat mich die Anfechtungen und die Mutlosigkeit von Gott und von Jesus weggetrieben. Gott lebt, zum Verzweifeln ist kein Grund. Jesus ist Sieger und wir leben, als sei er tot. Und dann geht Luther fröhlich an die Arbeit und ist wieder voll dabei. Aber das zeigt uns einfach, wie auch in unser Leben manchmal sowas hineinkommen kann oder könnte. Und hier in diesem Fall kann man wirklich von dem Luther lernen. Ich denke, auch wenn vieles im Leben, was wir tun und was wir sind und was wir haben, wir sind keine Reformatoren, aber was da, wo wir stehen, da, wo wir gefragt sind, da, wo wir unser Mann, unsere Frau stehen, wo wir oft so in der Anfechtung sein können, im Großen wie im Kleinen, kann es uns ganz runterziehen. Und dass wir da wirklich von Luther lernen, Jesus lebt und zum Verzweifeln ist kein Grund. Warum? Wenn Jesus lebt, dann ist zum Verzweifeln wirklich kein Grund. Dann kannst du auch Lebenssituationen aus der Hand Gottes nehmen. Ich weiß, als wir jetzt mit unserem Einsatz anfingen da in Luxemburg, da denkst du auch, muss es gerade jetzt kommen. Mit den Praktikanten kommen nicht nur die Praktikanten, sondern auch noch der Winter. Und wenn du dann so von Haus zu Haus gehst, der erste Tag vormittags verschneit und verregnet und kalt und durchnässt, du musst gucken, dass du da die Kalender abdeckst und dass das nicht nass wird. Aber und dann merkst du, wenn man die Leute gucken, dass man bei dem Wetter überhaupt kommt. Es gibt ja immer zwei Seiten bei dem, was wir erleben. Und deshalb, vieles kann uns belasten und die Freude nehmen, aber die Anfechtung scheint manchmal überdimensional zu sein. Und dann fröhlich Hoffnung haben und geduldig in Trübsal sein, das geht nur, wenn wir leben, was wir sind. Menschen, die mit Jesus leben, die Kinder Gottes sind, leb mit Jesus. Und erinnere dich daran, du bist ein Kind Gottes. Du kannst zu deinem Vater im Himmel kommen. Und nur dann werden unsere Beziehungen zu Gott und zu unseren Mitmenschen, werden wir die leben können, wenn wir wirklich die Liebe Gottes, wenn die uns bestimmen wird, unser Leben bestimmen wird. Und es ist ja ganz klar, auch Trübsal gehört mit zum Leben, auch Trübsal, auch die Anfechtung gehört mit dazu. Alle Dinge, die uns nicht gefallen, wo wir sagen, das sollte Gott vielleicht wegnehmen, wäre viel schöner, wenn das nicht so wäre. Aber das gehört auch so ein Stück zum Leben. Warum? Es lässt uns reifen, es lässt uns stark werden im Glauben, wenn wir da durchgegangen sind. Es lassen uns auch schwierige Beziehungen reifen. Denn Beziehungen sind auch nicht einfach. Aber wenn wir da durchgehen, dann merken wir, wie das unser Leben verändert. Deshalb, darum werden wir zu diesem Seid aufgefordert. Seid fröhlich in der Hoffnung, seid geduldig in der Trübsal und seid anhaltend am Gebet. Wir dürfen im Gebet standhaft bleiben. Im Gebet werden wir geistlich kämpfen. Wir werden auch siegen. Das Gebet bringt Kraft in unser Leben, weil es unsere Beziehung mit Gott immer stärker macht. Und es bringt auch Friede in unsere Herzen und Beziehungen hinein. Deshalb zum Schluss beten wir doch zu Jesus, dass uns allein Jesus genügt. Allein Jesus, wirklich. Und allein die Liebe Gottes bestimmt, dass das immer mehr in unserem Leben passiert. Und dass wir beziehungsfähige Christen sind und dass wir auch den Mut haben, auf andere Menschen zuzugehen, die den Herrn noch nicht kennen. Und das können wir nicht aus uns, das können wir nur aus dem Geist Gottes heraus, wenn er uns bestimmt, wenn er unser Motor ist, unser Antrieb ist, wenn wir uns von ihm bestimmen lassen. Ja, und das wünsche ich uns und ich wünsche euch auch für dieses vor uns liegende Jahr. Es hat ja noch viele Tage, Wochen und Monate. Gottes Segen, alles Gute wünsche ich auch, aber Gottes Segen vor allen Dingen. Amen.